2 mal 3 macht 4, wieder weit und 3 macht 9. Ich mach mir die Welt wieder wie sie mir gefällt. Den Satz habe ich diese Woche kennengelernt an einer Weiterbildung. Ich kann überhaupt nichts mit dieser Frau anfangen, Pippi Langstrumpf. Also ich habe es auch nie geschaut. Aber das scheinbar das Lied, das sie immer gesungen hat. Und ich habe mich ein bisschen informiert. In den 60er Jahren kam diese Sendung heraus und sie lebt ohne Eltern, dafür mit einem Affen und Pferd. Genau. Mit einem Pferd, das könnte ich mir vorstellen, ein Pferd zu haben, ein Affe eher weniger. Und das Spannende ist aber diese Aussage, die Person, die die Weiterbildung geleitet hat, war da ganz begeistert. Wir können unsere eigene Welt schaffen. Natürlich war er nicht einverstanden, dass 2 mal 3 4 gibt, aber dann sprach er vom sogenannten Konstruktivismus. Wir konstruieren unsere Welt. Und der Konstruktivismus, auch eine Bewegung aus dem letzten Jahrhundert, besagt eben dies. Wir wollen nicht wirklich eine Autorität über uns haben, sondern wir wollen unsere eigene Autorität sein und selbstbestimmend sein. Und diese Selbstbestimmung bedeutet dann, frei zu sein. Selbstbestimmend und frei, so wollen wir leben. Aber die Bibel sagt uns, dass wahre Freiheit nicht in einer Unabhängigkeit geschieht, sondern in einer totalen Abhängigkeit von Gott. Und dass die Personen, die meinen, sie sind unabhängig und frei, eigentlich gebunden sind. Also das Weltbild des Konstruktivismus ist nicht biblisch, ist nicht so korrekt. Klar interpretieren wir und konstruieren wir, wenn wir eine Geschichte lesen oder einen Film schauen, machen wir unsere eigenen Bilder. Aber dass wir einfach frei sind, unabhängig von allem und selbstbestimmend sind, ist ein Trugschluss. Der Theologe Paul Tripp, er sagt, wir sind alle Sklaven. Die Frage ist nur, von wem oder was? Jeder ist bereit, Opfer zu bringen. Die Frage ist nur, für wen oder wofür? Wir alle folgen einer Reihe von Vorschriften, fragt sich nur, wessen und wofür. Wir alle geben unsere Herzen an etwas hin, die Frage ist nur, an wen oder was. Wir wurden niemals dazu bestimmt, frei zu sein, wenn wir unter Freiheit ein unabhängiges, sich selbst genügendes Leben verstehen. Wir sind von Gott erschaffen, wir sind von Gott erschaffen worden, um mit etwas weit Größerem verbunden zu sein, als wir es sind. Wir wollen nicht unsere eigene Agenda durchsetzen in diesem Leben, sondern wir wollen auf die Agenda schauen, die Gott für uns hat. Er hat einen ultimativen Plan. Und wie Paul David Tripp sagt, wir sind letztendlich nicht wirklich frei. Die Frage ist nur, wem gehört unser Herz? Wo richten wir uns aus? Worauf richten wir uns aus? Auf uns selbst oder richten wir uns auf Gott aus? Und ich möchte dazu weiterfahren in der Römerbriefreihe, wo wir dran sind, Kapitel 6, Römer 6, Verse 15 bis 18. Und das werden wir sehen, was es bedeutet, wirklich in Freiheit mit Gott unterwegs zu sein. Was es bedeutet, wenn wir nicht mit Gott unterwegs sind. Römer 6, Vers 15 bis 18. Wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, wenn ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen? Er sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Verse 15 bis 18. Ich habe dazu drei Punkte und die drei Punkte ist auch der Titel der Predigt. Wer ich war, wer ich bin, wer ich sein werde. Das sind die drei Punkte. Wir wollen zuerst anschauen, wer ich war, dann wer ich jetzt bin und der dritte Punkt, wen ich sein werde. Es geht also nicht um deutsche Grammatik, um Vergangenheitsform oder so oder Gegenwartsform auswendig zu lernen, sondern was sagt uns hier das Wort Gottes? Das Wort Gottes sagt, dass wir alle eine Vergangenheit haben und dass wir alle von Natur aus in einem Zustand sind, der uns letztendlich nicht in die ewige Heimat, wie es Ruth so schon erklärt hat, bringen wird. Und es ist gut, wenn wir darüber reflektieren und nachdenken, wer waren wir einmal? Und dann natürlich auch, wer wir jetzt sind. Und so komme ich zum ersten Punkt. Wer war ich? Wer bist du gewesen? Wer waren wir? Paulus sagt hier in Vers 17, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen seid. Also er sagt, wir alle sind Sklaven der Sünde. Das ist eine heftige Aussage. Und wieso sagt er hier nicht, wir sind Sklaven von Satan, was in dem Sinn auch ja stimmen würde? Sünde ist eine beherrschende Kraft. Und manchmal höre ich Christen sagen, oh, wenn nur nicht Satan wäre, dann würde es der Welt gut gehen. Und das stimmt, aber nur bedingt. Weil auch wenn Satan jetzt nicht existiert, wir haben immer noch unser böses Herz. Wir sind Sklaven der Sünde. In unserem Herz drin sieht es nicht gut aus. Und das Böse auf dieser Welt ist nicht etwas irgendwie Abstraktes, das von außen so auf uns eindringt, sondern es steht in unserem Herzen drin, weil wir der Sünde gegenüber versklavt sind. Und das zeigt sich dann gegen außen. Das heißt also, wir müssen von innen her erneuert werden. Und wir alle, wenn wir jetzt mit Christus unterwegs sind, waren mal in diesem Zustand, dass wir Diener, Sklaven der Sünde waren. Was ist Sünde genau? Ich habe da ein paar Begriffe mal nachgeschaut im Alten und Neuen Testament. Es gibt den Begriff Chata, Pascha, Ava und Shaga. Klingt alles gleich. Ich hatte Hebräisch für 2 Jahre, aber für mich klingt das immer noch alles gleich. Was ist Chata? Chata bedeutet, man geht in eine falsche Richtung. Im Neuen Testament wird dann der Begriff Hamartia gebraucht, dass man das Ziel verfehlt. Man geht in eine falsche Richtung, man läuft am Ziel vorbei. In Westminster Bekenntnis, Artikel 6.2, wird gesagt Folgendes über diese falsche Richtung, über diese Sünde. Es heißt, durch diese Sünde, durch die Rebellion, die von Adam und Eva ausgegangen ist und auf die ganze Menschheit übertragen wurde, durch diese Sünde sind sie aus ihrer ursprünglichen Gerechtigkeit und Gemeinschaft mit Gott gefallen und so Tote in Sünden geworden, gänzlich verdorben in allen Fähigkeiten und Teilen von Seele und Leib. Also man ist tot, geistlich gesehen tot, und man verfehlt dieses Ziel. Man rebelliert gegenüber Gott. Man möchte mit Gott nichts zu tun haben. Außer er gibt einem, was ich mir wünsche, dann ist es okay, wenn es diesen Gott gibt und er mir das gibt, was ich möchte. Aber sonst möchte ich eigentlich nicht wirklich mit Gott etwas zu tun haben. Also gehe ich meinen eigenen Weg und dann kann ich behaupten, 2 mal 3 gibt 4 oder 9, oder was sie auch gesagt hat. Und 2 mal 3 macht 4, genau. Und ich darf diese Überzeugung haben, egal ob das jetzt stimmt oder nicht. Chata, ich gehe in eine falsche Richtung. Ein weiterer Begriff für Sünde ist Pascha. Sich auflehnen, rebellieren, geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. In Römer 1 haben wir das gesehen, Kapitel 1, Vers 21 und 23. Dort heißt es, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen. Und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes, das muss man sich mal vorstellen, die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Also der Mensch rebelliert und sagt, der herrliche, souveräne, gerechte, barmherzige, großartige Gott, der das Universum, den Kosmos geschaffen hat, möchte ich nicht. Und ich verehre entweder mich selbst oder irgendeine Figur, die ich zu Hause aufstelle, oder mein Portemonnaie oder irgendetwas. Das ist so die ultimative Rebellion. Pascha auf Hebräisch. Der Prediger Thomas Watson schreibt Folgendes zur Sünde. Er sagt, Sünde ist ein Akt des sich Widersetzens gegen Gott. Sie ist ein Wandeln, in die eine gegengesetzte Richtung vom Himmel. Ein Sünder trampelt auf dem Gesetz Gottes herum, stellt sich gegenüber Gottes Willen quer, tut alles, was er kann, um Gott zu beleidigen. Ja, alles, um Gott zu ärgern. Das hebräische Wort für Sünde ist Pascha, bedeutet Rebellion. Hinter jeder Sünde steht ein rebellisches Herz. Also, wir gehen in die falsche Richtung und wir rebellieren, lehnen uns auf gegenüber Gott. Dann kommt noch Ava, schuldig sein, gesetzlos. Im Neuen Testament wird dann Anomia gebraucht, also nicht Gesetz. Wir wollen ohne Gesetz leben, Anarchie. Und dort sagt Watson, die Sünde ist eine verunreinigende Sache, nicht nur ansteckend, sondern führt zum Verderben. Sie ist für die Seele wie der Rost für das Gold oder eine Befleckung für die Schönheit. Sie macht die Seele rot mit Schuld und schwarz mit Schmutz. Oder wir wurden eigentlich ursprünglich für das Paradies geschaffen, für die Gegenwart Gottes geschaffen. Wahres Menschsein bedeutet nicht, dass man Fehler macht, dass man sündig ist. So wie sich Gott den Mensch gedacht hat, ist der Mensch ohne Sünde, ohne Schuld, ohne Tod, ohne Krankheiten. Aber die Sünde macht schmutzig, es verkrümmt die Seele. Die Seele wird rot, sie wird schwarz mit Schmutz. Und dann noch der letzte Begriff, Shaga, das heißt irren. Also auch wieder so ein Begriff, Rebellion, falsche Richtung gehen, sich irren. Thomas Watson schreibt, Sünde ist eine unvernünftige Sache. Sie bringt den Menschen dazu, nicht nur böse zu handeln, sondern auch töricht. Es ist widersinnig und unvernünftig, das Geringere gegenüber dem Größeren vorzuziehen. Die Freuden des Lebens gegenüber den Strömen, Freude in Gottes rechter Hand für die Ewigkeit. Ist es nicht unvernünftig, den Himmel zu verlieren, um sich der Begierde hinzugeben und sie zu befriedigen? Und der Mensch sagt, Gott, der Himmel brauche ich nicht, ich möchte jetzt einfach meine Begierde ausleben. Das ist Irren, es ist unvernünftig. Und genau das beschreibt hier Paulus in Vers 17. Sklaven der Sünde ist man. Sklaven der Sünde. Und das Verrückte ist, das, was uns aufhorchen lassen muss, ist, dass der Zorn Gottes so über den Menschen ist. In Johannes 3, Vers 36 heißt es, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen. Und dann heißt es, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und Paulus endet hier in Römer 6 mit dem Vers 23 und sagt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und jetzt waren wir alle Sklaven von dieser Sünde. Ein Sklave ist jemand, gerade in der römisch-griechischen Zeit damals, ein Doulos, jemand, der nicht sich selbst gehört, sondern jemand anderem gehört. Also der Mensch, der heute denkt, ich bin unabhängig, ich bin selbstbestimmend, ist eigentlich in Wahrheit abhängig von etwas, von einer Kraft. Und die Bibel nennt das Sünde. Man ist auf Latein ein Servus oder ein Sklave. Die Österreicher sagen das noch Servus, eine Grußformel. Eigentlich heißt es, ich bin hier für dich, ich bin dein Sklave. Muss man sich also überlegen, ob man das sich so begrüßen will. Ich bin hier für dich, das kommt aus dem Mittelalter, als man das dem Feudalherren gesagt hat. Servus, schau, ich bin da, jetzt sag mir, was ich tun soll. Augustinus, ein bekannter Theologe aus der Antike, er sagt, non posse non peccator, ich kann nicht nicht sündigen. Wir Menschen sind Sklaven der Sünde, wir sündigen, das gehört zu unserem Naturell, wir sind Sklaven der Sünde. Und das war die Vergangenheit von uns allen und vielleicht ist es noch die Realität von einigen von ihnen. Es ist die Realität für die, die nicht in Christus sind. Und das sollte dich, das sollte sie zum Nachdenken bringen. Wir waren Sklaven der Sünde und ich hoffe, dass das alle sagen können diesen Morgen, dass wir Sklaven der Sünde gewesen sind, dass das nicht mehr unsere Identität ist. Komme ich zum zweiten Punkt. Wer ich bin. Wer sind wir jetzt? Es ist gut, darüber nachzudenken, wer wir gewesen sind, was unser früherer elender Zustand war. Aber wir sollen nicht dort verharren. Das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel vom Römerbrief, von der Bibel ganz allgemein, ist immer vorauszublicken und zu schauen, was sind wir jetzt? Was für eine Hoffnung haben wir jetzt? Und die Bibel, sie ruft förmlich uns das immer wieder mit lauter Stimme zu. Schau, wer du gewesen bist, aber schau jetzt, was du für eine Hoffnung hast. Und Paulus sagt hier, Gott aber sei Dank, in Vers 17, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen sind. Nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Oder in Vers 18, nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Also Sklaven gewesen, von der Sünde befreit. Das bist du jetzt. Du bist nicht mehr ein Diener, eine Dienerin der Sünde. Die Sünde hat ihre herrschende Kraft über dich verloren. In Römer 5, Vers 1 heißt es, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Also von der Sünde befreit worden zu sein, ist ein Geschenk von Gott. Gott sei Dank. Es heißt nicht, die FEG Bern sei Dank. Es ist nicht irgendein Prediger sei Dank. Höchstens die Gebete der Eltern können wir auch danken, die Gott gebraucht hat. Aber letztendlich ist es Gott, der uns aus diesem Elend heraus befreit hat. Gott sei Dank. Wie oft habe ich das schon gehört und manchmal auch gesagt, dass ich im Französisch mal genügend war. Oh, Gott sei Dank. Selten vorgekommen. Oder Gott sei Dank, jetzt habe ich diese Buße nicht bekommen, obwohl ich mal über Rot gefahren bin. Oh, ich habe es nicht absichtlich gemacht. Sehr schnell sagen wir, ah, Gott sei Dank für, ich sage mal, solche Kleinigkeiten. Aber wir sollen Gott danken für dieses unglaubliche Geschenk der Erlösung, dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Und warum sind wir das nicht mehr? Römer 5 hat uns gesagt, ein paar Monate zurück, als wir diese Predigt gehört haben, Römer 5, Vers 1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Wir sind also nicht mehr unter den Zorn, sondern wir haben Frieden. Wenn wir nicht mehr Sklave der Sünde sind, können wir Frieden mit Gott haben. Dann gehören wir ihm. Warum ist es möglich? Wir wurden gerechtfertigt. Jesus hat unsere Rebellion, meine Rebellion, Pascha, meinen Irrtum, Shaga, meine Gesetzlosigkeit, Anomia oder Ava, meine Schuldigkeit und Zielverfehlung, Chata und Hamartia, alles hat er auf sich genommen. Und er wurde mit all diesen Sünden konfrontiert, aber er konnte alle Tests bestehen. Er hat ein sündloses Leben gelebt. Und er hat nicht rebelliert gegenüber seinem Vater. Er hat sogar gebetet, als es um die Kreuzigung dann ging, Herr Vater, nimm doch diesen bitteren Kelch weg, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und in diesem Moment, denke ich, hätten wir doch das alle verstanden, wenn Jesus sagt, nein, das ist mir zu viel, ich kann nicht leiden am Kreuz, vor allem für diese Menschen, die eigentlich nichts von mir wollen. Aber Jesus war gehorsam bis zu dem Tod. Er ist gehorsam geblieben und rebellierte nicht gegenüber seinem Vater, weil er so uns freimachen konnte. Jesus ist gestorben am Kreuz, vernichtet die Herrschaft, die Macht der Sünde, die Kraft der Sünde und nach 3 Tagen steht er wieder auf, überwindet so den Tod und zeigt für alle sichtbar, dass ewiges Leben möglich ist. Der Heidelberger Katechismus stellt die Frage 56 in Bezug auf die Sünde. Frage 56. Was glaubst du von der Vergebung der Sünde? Was passiert jetzt da genau bei der Vergebung der Sünde? Und die Antwort ist, Gott will um Christi willen aller meiner Sünden, auch der sündigen Art, mit der ich mein Leben lang zu kämpfen habe, nicht mehr gedenken. Spannend, diese Aussage. Gott möchte um Christi willen, quasi so, Gott sei Dank, es ist wegen Jesus. Gott will um Christi willen aller meine Sünde mit nicht mehr gedenken, aber auch meine sündige Art, mit der ich mein Leben lang zu kämpfen habe. Sehr seelsorgerlich geschrieben. Wir alle straucheln noch und sind herausgefordert mit Sünde. Und deswegen braucht es Römer 5, Römer 6, Römer 7. Ich weiß nicht, ob einige denken, es ist ja immer eine Wiederholung, Römer 6. Denkt daran, nicht mehr sündigen, mit Jesus unterwegs sein. Denkt daran, nicht mehr Sklave zu sein, sondern auf Jesus zu schauen. Denkt daran, nicht mehr zu sündigen, sondern für die Gerechtigkeit zu sein. Es ist immer das Gleiche, weil wir das halt eben immer wieder hören müssen, weil wir alle immer wieder merken, sobald wir hier oder vielleicht auch manchmal während dem Gottesdienst herausgehen, sobald wir den Gottesdienst verlassen, beginnen wir wieder mit rebellischer Art oder Gedanken, die nicht richtig sind. Und es gibt keinen Tag, wo ich nicht irgendwo Fehler mache. Aber wir dürfen wissen, wir sind nicht unter der Herrschaft dieser Sünde, sondern wir wurden befreit. Gott will um Christi willen aller meiner Sünde, auch der sündigen Art, mit der ich mein Leben lang zu kämpfen habe, nicht mehr gedenken. Aus Gnade schenkt er mir die Gerechtigkeit Christi, sodass ich nicht mehr ins Gericht kommen werde. Ich bin befreit aus der Herrschaft der Sünde, ich bin nicht mehr Sklave und er schenkt mir Gott die Gerechtigkeit von seinem Sohn. Und so schaut Gott dich an, jetzt, heute, als erlöst, als befreit und als ob du das Leben von Jesus gelebt hättest. Er schaut dich an und sieht seinen Sohn quasi in dir. Und er schaut auf deine Sünde am Kreuz hängend, auf seinem Sohn, vor 2000 Jahren, wo er vernichtet hat. Das ist ein Gnadengeschenk. Und Paulus sagt, schaut mal, wie wunderbar das ist. Aber in Vers 15 sagt er dann, Achtung, aufpassen. Wie nun, Römer 6, Vers 15, sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Also das Gleiche, was er auch in Vers 11 bereits gesagt hat, das sei absolut unmöglich. Es ist die stärkste Verneinung, wenn man den griechischen Text liest. Es ist absolut nicht möglich. Ich kann nicht sagen, okay, jetzt bin ich frei, bin nicht mehr unter der Sklave, als Sklave der Sünde, unter der Herrschaft, und dann kann ich ab und zu mal mir etwas erlauben. Er sagt, nein, du bist zwar nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Heißt das, dass wir auch die Gebote nicht mehr einhalten müssen? Nein, das bedeutet es auch nicht. Es gibt diese Bewegung. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, aber es gab vor ein paar Jahren in den USA wieder diese Bewegung von denjenigen, die sagen, das Gesetz gilt überhaupt nicht mehr für uns. Doch, natürlich nicht lügen, nicht stehlen, das gilt immer noch, wenn wir die 10 Gebote anschauen. Aber was möchte Paulus hier sagen? Er möchte sagen Folgendes. Eines Tages wirst du vor Gott stehen und dann wird Gott beispielsweise die 10 Gebote anschauen, da stehst du, hier sind die 10 Gebote und wir schauen, Ehre Vater und Mutter. Hast du das gemacht? Nein. Okay. Du sollst nicht lügen. Hast du das gemacht? Ja, ich habe gelogen. Du sollst nicht töten. Da habe ich noch jetzt niemand getötet, aber schon Blicke können töten, negative Gedanken können töten, Rufmord, hast du das begangen? Ja, habe ich begangen. Er geht die Gesetze durch und man stellt fest, ich bin in allem schuldig geworden. Das heißt, weg, weg von mir, ihr Übeltäter, sagt Gott, denjenigen, die nicht auf ihn vertrauen. Und jetzt, weil wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, wer steht an der Stelle des Gesetzes hier? Es ist sein Sohn, Jesus Christus. Und er wird dann sagen, hast du die Gebote gebrochen? Können wir sagen, ja, eigentlich schon. Aber dann kommt Jesus an unsere Stelle und Jesus hat alles perfekt erfüllt. Und weil Jesus und seine Gerechtigkeit uns geschenkt wird, stehen wir da, als ob wir quasi selber Jesus sind. Also wir sind vollkommen rein gewaschen. Und weil wir diesen wunderbaren Zustand jetzt haben dürfen, nicht mehr Sklaven der Sünde sind, sollen wir nicht sündigen. Er ermutigt uns, nicht zu sündigen. Wir sind eine neue Kreatur, heißt es in 2. Korinther 5, 17. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Du bist eine neue Kreatur. Dein Herz wurde erneuert und die Rebellion ist weg, der Irrtum ist weg. All das, was dich hindert, zu Gott zu kommen, ist alles weg und du läufst nicht mehr mit dem Endziel ewige Verdammnis auf dieser Welt herum, sondern du läufst mit dem Endziel ewige Heimat. Ewige Heimat ist das Ziel. Thomas Watson, er schreibt, eine gerechtfertigte Person ist von der Macht und Herrschaft der Sünde erlöst. Aber dann sagt er, nicht von der Anwesenheit der Sünde. Und das ist das Mühsame. Die Herrschaft der Sünde ist weg, aber in dem Zustand, wo wir jetzt sind, die Anwesenheit der Sünde, die spüren wir, wenn wir ehrlich sind. Jedenfalls, ich spüre sie. Und Watson sagt, die Sünde kann in einem Kind Gottes wüten, aber nicht herrschen. Die Begierde wütete in David und in Petrus die Furcht, aber sie herrschte nicht, denn sie wurden durch Buße wiederhergestellt. Römer 6, 14, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch. Das, was der Benedikt letzten oder vorletzten Sonntag gepredigt hat, wir sind gegenüber der Sünde wie ein Stein. Die Sünde kann da kommen, aber sie herrscht nicht mehr über uns. Und doch ist sie noch da. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch dagegen kämpfen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und als weiteres sagt uns jetzt hier der Text, wenn wir der Sünde gestorben sind, sollen wir für die Gerechtigkeit leben. In Vers 18, nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Also die Sünde herrscht nicht mehr über dich, sie beherrscht dich nicht mehr, jetzt bist du für die Gerechtigkeit, für Gottes Wille, für das Evangelium darfst du unterwegs sein. Ich habe vor ein paar Wochen am Gymnasium eine Reformschrift von Martin Luther mit den Schülerinnen und Schülern angeschaut. Und in dieser Reformschrift schreibt Luther, dass eine Mauer der Kirche fallen muss. Also eigentlich sind es drei, aber die eine Mauer, sagt er, muss unbedingt fallen. Und das ist die, dass man unterscheidet zwischen geistlichen Menschen und nicht geistlichen Menschen. Und er sagt, du bist nicht gerecht, weil du Priester bist, sondern du bist gerecht, wenn du ein Kind Gottes bist. Das ist ganz grob zusammengefasst. Und Paulus sagt uns hier allen, wir sollen für die Gerechtigkeit dienstbar sein. Und es gibt nicht fromme Taten für den Christen und dann irgendwie nicht fromme, säkulare Taten während der Woche, aber ab und zu am Sonntag ein bisschen fromm sein und vielleicht noch Gebetsstunde besuchen oder so. Nein, es gibt nur noch Taten für die Gerechtigkeit, die wir tun sollen. In unserem Beruf, in der Familie, am Arbeitsplatz, mit Kolleginnen und Kollegen. Wir sollen für die Gerechtigkeit Gottes uns einsetzen. Und das ist so etwas Wunderbares, dass wir uns nicht abmühen sollen und sagen, okay, jetzt muss ich zuerst eine Bibelschule machen, dann muss ich noch x Sprachen lernen und ich muss weit weg in die Welt hinein. Das kann schon für einige stimmen. Aber für die Gerechtigkeit sich einsetzen, beginnt hier, jetzt, in der Familie, nachher beim Kaffee, am heutigen Nachmittag, am Montagmorgen, wenn wir zur Arbeit gehen, dass wir uns dort einsetzen. Nur zwei, drei praktische Möglichkeiten möchte ich aus Römer 12 ein bisschen vorgreifen, 9 und folgende anschauen. Römer 12, 9 und folgende. Ab Römer 12 kommen so die praktischen Dinge, wie wir jetzt als Christ leben sollen. Und da wird gut beschrieben, was es heißt, sich für die Gerechtigkeit einzusetzen. Es heißt zum Beispiel, in der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer den anderen zuvor. Wir dürfen unseren Mitchristen, aber dann auch durch Leuten außerhalb der Gemeinde, mit Liebe begegnen. Mit Liebe dürfen wir einander begegnen. Mit Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Vers 11. Im Eifer lasst nicht nach, sei brennend im Geist, dient dem Herrn. Evangelium weitergeben, einladen für die Evangelisation, die stille Zeit, die Zeit mit Gott verbringen, lesen, das Gebet nicht vernachlässigen. Kommt dann in Vers 12 vor, seid fröhlich in Hoffnung, im Bedrängnis haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Das ist nicht so einfach. Seid fröhlich in Hoffnung, im Bedrängnis haltet Stand. Das können wir nicht alleine. Da brauchen wir einander. Wir können das sehr schnell lesen, man kann sogar auf Griechisch auswendig lernen, aber dann in der Praxis, da brauchen wir einander. Dienstbar für die Gerechtigkeit, einander helfen in der Bedrängnis. Vers 13, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Mal jemand einladen unter der Woche oder am Sonntag. Gestern waren wir eingeladen, Helena und ich bei einem Paar. Am Donnerstag waren wir Matthias und Heidi eingeladen. Das ist wunderbar, das ist so stärkend und ermutigend, mit Leuten unterwegs zu sein. Und automatisch kommt man dann ins Gespräch und man nimmt dann Anteil auch an Herausforderungen und isst dabei wunderbares Essen. Genau. Also das sind so ein paar praktische Dinge. Wie kann ich Gerechtigkeit ausüben? Ich komme zum letzten Punkt, wer ich sein werde. Und da greife ich ein bisschen vor. Römer 6, Vers 21 und 22. Welche Frucht hattet ihr nun damals von den Dingen, die ihr euch jetzt schämt? Ihr Ende ist ja der Tod. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Was für ein wunderbarer Ausblick. Man ist nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde. Man darf jetzt mit Jesus unterwegs sein. Und auch wenn es mal schwierig wird, und es ist öfter schwierig, als es uns lieb ist, Eines Tages wird das alles vorbei sein. Aus Frucht davon haben wir Heiligung, Wachstum im Glauben, immer mehr Freiheit erleben von dieser mühsamen Sünde, die immer noch da uns attackieren möchte. Und das Ende aber, das ewige, ewige, wunderbare Leben. Und Augustinus sagt dann, non posse peccator, nicht mehr möglich zu sündigen. In der Vergangenheit konnten wir nicht anders als sündigen. In der Gegenwart haben wir die Möglichkeit, nicht zu sündigen. Und in der Zukunft werden wir nicht mehr die Möglichkeit haben, zu sündigen. Da wird all das Böse weg sein. Tränen werden abgewischt sein. Da im Moment ein gutes Bild von der Route, sind wir da noch unterwegs am Bach, vielleicht an der Aare. Es ist dunkel, man hat manchmal noch Angst, das dunkle Todestal. Aber wir dürfen das Licht sehen. Wir dürfen die Familie, die ewige Familie sehen, die schon vorher gegangen sind, werden wir eines Tages wiedersehen dürfen. Aber wir dürfen vor allem dann Jesus, unseren Retter, sehen dürfen. Das werden wir eines Tages sein, vollkommen gerecht. Paul Tripp sagt Folgendes, und damit möchte ich schließen. Der Herr Jesus Christus ist allein in der Lage, uns wahre Freiheit von Sünde zu schenken, damit wir fähig sind, Gott zu dienen. Seine absolute Herrschaft über jeden Bereich unseres Lebens ist kein todbringendes Gesetz, sondern Leben schenkende Gnade. Er befreit uns von unserer Versklavung an all die Dinge, die uns nicht befreien können. Er rettet uns davor, dem zu dienen, was uns nie erfüllen wird. Er beschützt uns davor, dort Hoffnung zu suchen, wo sie nie zu finden ist. Gottes Berufung zum Gehorsam beendet nicht unser Leben. Sie dient nur dazu, das Leben zu beschützen, das alleine er uns schenken kann. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir von Herzen für diesen ermutigenden Text, für diese 3-4 Verse, die wir da anschauen konnten, dass wir Sklaven der Sünde gewesen sind. Und das alles wegen dir, Herr, wegen deiner Gnade, wegen deiner Erlösung, wegen dem wunderbaren Evangelium. Gott aber sei Dank. Und ich bitte dich, Herr, dass es uns ermutigt und stärkt, dass wir nicht mehr der Sünde länger dienen wollen, sondern dass wir dienstbar sein möchten für die Gerechtigkeit. Uns einsetzen können zu deiner Ehre und zum Wohl von unseren Mitmenschen. Danke, hilfst du uns dabei. Danke, muss das nicht Druck und Stress bedeuten, sondern dürfen wir in aller Unvollkommenheit einfach dir dienen, dort, wo du uns hingestellt hast. Hilf uns dabei, schenk uns ein freudiges, ermutigendes Herz. Danke, führst du uns an ein wunderbares Endziel. Amen.